Mensch, wie wollen wir als Kirche eigentlich sein? Und dann habe ich mir gedacht, wir müssten eigentlich mal wieder darüber reden, wie wir als Kirche sein wollen. Und ich meine, wenn du in unsere Gemeinde hineinkommst und wenn du unsere Gottesdienste erlebst, dann merkst du ja schon zum Teil, wie unsere Gemeinde sein soll. Du siehst ja schon manches. Aber mir ist so wichtig, dass das nicht irgendwelche Dinge sind, die wir hier als Gemeinde tun, die wir uns einfach mal so ausgedacht haben. Haben uns mal zusammengehockt und gedacht, naja, wir machen das mal so. Zum Beispiel auch, warum wir versuchen, eine moderne Gemeinde zu sein und nicht eine Gemeinde, wie vielleicht die Gemeinde war, in die ich früher gegangen bin. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn Leute so unsere Kirche besuchen, dann denken sie, das ist einfach so eine Entscheidung gewesen, die haben wir halt irgendwie getroffen. Aber ich möchte heute Morgen uns nochmal klar ins Gedächtnis rufen, uns nochmal so das Bild vor Augen malen, dass unsere Gemeinde ja eine gewisse Ausrichtung hat, weil wir wirklich glauben, dass das zutiefst biblisch ist, dass es zutiefst unserem Gott im Himmel entspricht und unserem Herrn Jesus Christus, dass unsere Kirche so ist. Und das will ich einfach nochmal mit euch gemeinsam anschauen. Dazu lesen wir einen Bibeltext, aber die Predigt wird heißen, meine Kirche, Klammer auf, ich habe nichts dagegen, wenn ihr sagt, meine Kirche. Das bedeutet ja nicht, dass sie dir gehört. Und es bedeutet auch nicht, dass sie mir gehört. Aber es bedeutet doch, dass ich mich mit dieser Gemeinde identifiziere, oder? Und das ist eine gute Sache, oder? Sag mal, meine Kirche.
Meine Kirche.
Und jetzt kommt's, meine Kirche ist deine Kirche. Und das hat durchaus eine doppelte Bedeutung. Das hat eine Bedeutung, dass ich sage, diese Kirche, die ist auch für jeden da, der hier in den Gottesdienst kommt. Die ist auch für jeden da, von meinen Freunden da, der noch nicht in diesen Gottesdienst kommt. Und diese Kirche ist aber in erster Linie die Kirche von Jesus Christus. Und deswegen soll sie so sein, wie er war. Amen. Amen. Ist es nicht wahr, dass Gemeinde eigentlich so sein muss, wie Jesus war? Oder? Schauen wir uns mal an, wie Jesus so drauf war und was er so über Gemeinde gesagt hat. Johannes 21, 15 bis 21. Jesus war mit seinen Freunden am Abend, bevor er gefangen genommen wurde, nochmal zusammen. Und er hat ein extrem langes Gespräch mit ihnen geführt. Ja, also das geht, glaube ich, in Kapitel 14 los oder schon in Kapitel 13 los und zieht sich dann bis Kapitel 21 und dann geht's los. Dann geht er nochmal zum Beten, ja, in den Garten Gethsemane, da in der Nähe von Jerusalem. Aber das sind so die abschließenden Worte, nämlich dieses Gebet, das er betet für die Menschen, die er zurücklassen wird, für die Menschen, aus denen seine Kirche entstehen wird. Okay? Und jetzt sagt Jesus, Punkt Nummer 1, schlechte Nachricht für alle, die sich das anders gewünscht haben. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Amen, oder? Hat Jesus so gebetet, muss ja gut sein. Sondern, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Jetzt kommst du hier ins Spiel. Dass sie alle eins seien. Wir sind eins. Okay, haben wir schon gesungen. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ein wunderschöner Bibeltext, aber ich glaube, man versteht gar nicht unbedingt alles in diesem Bibeltext. Und das, was wir als Gemeinde immer tun wollen, wir wollen das erklären, was wir irgendwo lesen, das erklären, was wir sagen, was Menschen vielleicht überhaupt nicht kennen, wenn sie hier in unsere Gottesdienste kommen. Wir sind die Erklärbären, okay? Erklärbär. Das ist, was wir als Gemeinde auf jeden Fall sind. Ja, wir sind da, um zu übersetzen, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, für Menschen, die das heute hören, okay? Amen. Erklärbär. Punkt Nummer 1, den ich mit dir geteilt habe oder den ich mit dir teilen möchte, ist der. Und zwar alle Punkte, die ich sage, die gelten für dich persönlich, als Mensch, als jemand, der Jesus nachfolgt oder vielleicht mal jemand sein könnte, der ihm nachfolgt, der zu ihm gehört. Und sie gelten für uns als Kirche, okay? Punkt Nummer 1 ist der. Klappt nicht, ihr müsst weiterschalten. Wir als Kirche und wir als Einzelne, die zu Jesus gehören, Wir sind aus einer anderen Welt. Wir haben unseren Ursprung nicht in dieser Welt. Okay? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Und ich meine, wenn du das erstmal so liest, diesen Bibelvers hier, sie sind nicht von der Welt, sagt Jesus über seine Jünger. Wie auch ich nicht von der Welt bin. Du denkst dir, Amen, und in Klammern, komisch. Also, ich bin hier geboren, ja. Ich kann meinen Geburtsort angeben. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin meines Wissens nicht Superman, der von Krypton gekommen ist oder so, oder von irgendeinem anderen Planeten. Ich bin doch von dieser Welt, oder? Warum sagt denn Jesus sowas? Das ist genau der Punkt. Manche Bibelübersetzungen, die sagen hier, oder übersetzen das, was Jesus gesagt hat, so, dass sie sagen, sie gehören nicht zu dieser Welt. Und wisst ihr was? Ich finde das eine ganz grausame, schlechte und falsche Übersetzung. Für Jesus würde das so stimmen. Er gehört nicht zu dieser Welt. Denn es ist genau andersrum. Diese Welt gehört zu Jesus. Jesus ist der König dieser Welt. Es ist seine Welt. Ja, für Jesus stimmt das. Aber auch Jesus ist mit dieser Welt verbunden. Ja, wenn man das so versteht, dass Jesus keine Verbindung mit dieser Welt hat, dann stimmt es nicht. Aber wenn wir über uns als Nachfolger sagen würden, wir gehören nicht zu dieser Welt, wir sind vielleicht sogar irgendwie weltfremd, dann ist das definitiv falsch. Wir haben eine Verbindung mit dieser Welt. Und damit meine ich, uns kann überhaupt nicht egal sein, was auf diesem Globus hier läuft. Ja? Wir halten uns nicht einfach raus in Bezug auf die Dinge, die hier in dieser Welt passieren. Es ist dem König dieser Welt nicht egal, was hier passiert, also kann es uns nicht egal sein. Wenn wir das richtig verstehen wollen, was Jesus hier sagt, wir sind nicht von der Welt, dann ist der Schlüssel genau das Wörtchen von. Von. Und dieses Wörtchen von, das zeigt eben den Ursprung einer Sache an. Und was Jesus damit sagen will, ist, dass wir unseren Ursprung nicht in dieser Welt haben. Jetzt sagst du, das ist doch irgendwie komisch. Ich bin ja hier geboren. Aber wir haben zum Beispiel in Johannes 3 diese Aussage, dass Jesus sagt, jeder, der zu mir gehören will, jeder, der Teil meines Reiches sein will, der muss neu, besser übersetzt, von oben geboren werden. Also es braucht eine erste Geburt, dass du auf diese Welt kommst, aber wenn du zu Gott gehören willst, wenn du mit ihm verbunden sein möchtest, dann brauchst du eine zweite Geburt von oben. Etwas, was durch den Heiligen Geist, das ist die Gegenwart Gottes, in dir passiert. Da passiert wirklich etwas Übernatürliches. Du unterschreibst nicht nur ein Kirchendokument irgendwie, bin jetzt Mitglied, bin jetzt auch dabei oder so. Ja? Das ist auch nicht, dass du irgendwo nur ins Taufwasser springst. Nein, da passiert etwas Übernatürliches in dir. Ist jemand mit Jesus Christus verbunden, ist er eine neue Schöpfung. Heißt es im Neuen Testament. Da passiert etwas in dir. Du bist ein ganz anderer. Und das ist genau, was Jesus hier auch sagt, wenn er sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Weißt du, Jesus hatte seinen Ursprung auch nicht in dieser Welt. Er kam vom Vater. Er wurde vom Vater auf diese Welt gesandt. Und wir haben unseren Ursprung auch im Himmel. Unser Leben ist jetzt von himmlischer Qualität. Und unser Leben hat jetzt auch eine himmlische Ausrichtung. Ich habe meine Wurzeln nicht in dieser Welt. Das gilt für mich persönlich, das gilt aber auch als Gemeinde. Ja, was heißt denn das jetzt? Was macht denn das mit uns? Das bedeutet, meine Sicherheit, meine Identität, mein Selbstwert, meine Zukunft, meine Kraft sind alle nicht von dieser Welt. Das ist alles von göttlicher und übernatürlicher Qualität. Das ist, was es bedeutet, okay? Gerade der Punkt mit der Sicherheit, den finde ich so wichtig. Ich war jetzt mit meiner Frau, sie hat nämlich genötigt im Heidepark, in der Nähe von Soltau, ja, also so ein Park mit riesen Fahrgeschäften und du wirst da durchgeschaukelt. Und ich bin ein Mensch, ich mag Höhe nicht, ja, ich mag Höhe nicht. Meine Frau mag Höhe. Meine Frau hat auch einen weitaus robusteren Magen als ich und sie hat mich echt da überredet und ich hatte schon morgens echt so ein bisschen, oh, jetzt geht's wieder los. Ich habe das schon gespürt, wie sich das anfühlt, als ich aufgewacht bin im Bett und ich frage noch so, Schatz, ist das wirklich vom Herrn? Also nein, habe ich nicht gefragt, Und ich bin dann so jemand, weißt du, bei mir geht es total durch mit den Gedanken. Ich denke mir immer, ey, da hat bestimmt einer nicht das Ding richtig zusammengeschraubt. Das wird bestimmt aufgehen und ich muss mich Kraft meiner körperlichen, muss ich mich festhalten. Und dann, wie wird das werden? Werde ich das schaffen? Nein, ich sehe mich schon und dann, bam, wie ich unten aufkomme. So ist das, ja. Weißt du, und da bist du doch dankbar, dass die Sicherheit nicht nur von diesen Parkbetreibern abhängt. Denn wenn es nach denen geht, würden die vielleicht alles so günstig machen wie möglich. Du bist doch sehr froh, dass es noch einen TÜV gibt, der einfach da vielleicht mehrere Male im Jahr kommt und alles genau überprüft. So ein richtig schöner, deutscher, nerviger TÜV-Beamter. Wenn du ihn als Nachbarn hast, dann geht er dir total auf den Senkel. Aber wenn er da für diesen Freizeitpark arbeitet, dann sagst du, Halleluja. Wir leben im Himmel, was Sicherheit und Ordnung betrifft. Ja? Ein deutscher TÜV-Beamter hat diesen Freefall Tower getestet. Mir kann nichts passieren. Amen. Weißt du, und das ist genau der Gedanke, um den es geht. Meine Sicherheit ist im Himmel. Egal, was passiert. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Tod. Hey, meine Existenz ist nicht zu Ende. Das, was Gott mir geschenkt hat, das klaut mir keiner. Und auch wenn ich selber vielleicht K.O. bin, wenn ich einen Burnout habe, wenn ich Depressionen habe, hey, ich bin immer noch wertvoll, wichtig und Gott kann mich sogar immer noch gebrauchen und er liebt mich ganz garantiert immer noch und er hält mich immer noch genauso fest, wie er es einmal gemacht hat. Das ist doch das, was es bedeutet. Aber dann bedeutet es auch, dass ich nicht von dieser Welt bin. Hey, wenn ich sozusagen neu geschaffen worden bin von oben, vom Himmel, dann gehört meine Loyalität, meine Treue ja wohl auch nicht dieser Welt, oder? Dann gehört es nicht in erster Linie meinem Chef oder meiner Familie oder irgendwelchen Menschen, die ich sehr respektiere in meinem Umfeld. Ich kann nicht einfach leben, um Menschen zu gefallen. Das funktioniert doch nicht. Denn meine Loyalität gilt dem Himmel. Mein König heißt Jesus. Und das ist total wichtig, oder? Deswegen sind meine Ziele, der Sinn meines Lebens, mein Auftrag. Alles ist nicht von dieser Welt, weder für mich persönlich noch von dieser Gemeinde. Nein, ich habe göttliche Ziele. Und auch als Gemeinde haben wir göttliche Ziele. Und weißt du, wie das mit dieser Loyalität ist? Ich erinnere mich noch sehr gut, einer unserer Stahllieferanten, damals als ich Einkäufer war, in einer Maschinenbaufirma, das war ThyssenKrupp. Und als Einkäufer, unser Chef hat uns immer beigebracht, wenn die sehen, dass du anrufst, wenn die deine Nummer erkennen im Display, die müssen Schweißausbrüche kriegen. Die müssen Angst haben vor dir. Das war so, also ich habe das schon versucht, netter zu machen, aber weißt du, dann erinnere ich mich noch, dass sie einmal einen Liefertermin nicht gehalten haben und ich rufe da an und der hat sich gewunden und ich habe gesagt, hey, das muss heute noch hierher kommen. Wir haben auch einen Termin mit der Maschine, wir packen das nicht mehr. Das kommt heute noch hier. Ja, was soll ich machen? Alle LKWs sind raus und so weiter. Ich habe gesagt, ist doch ganz klar, was du machst. Ich war schon bei euch, Betriebsausflug, Herr so und so, ich kannte den auch persönlich. Ich habe ja gesehen, wie viele LKWs da immer noch stehen. Ich habe gesagt, jetzt runter, einen Fahrer suchen und dann ein LKW nur für uns, ist doch ganz klar. Und wenn das nur zwei Platten sind, ihr habt es verbockt und jetzt erwarte ich, dass ihr liefert. Wir brauchen es heute. Ja, aber es ist so teuer und das kann ich nicht machen. Und wer soll da jetzt als Fahrer sein? Ich sage, haben Sie einen LKW-Führerschein? Ende vom Lied war, auch wenn das dem Typ nicht passte und wenn er mich vielleicht nicht ganz so nett fand, wie er mich gerne gefunden hätte, er musste das noch liefern, weil ich das gebraucht habe. Warum habe ich darauf bestanden? Meine Loyalität gehörte in dem Moment meinem Chef und sie gehörte meinem Kunden. Oder? Wir mussten ja auch liefern bis zu einem gewissen Termin. Und das ist eine ganze Kette, die da funktionieren muss. Und deswegen habe ich drauf bestanden. Und das kam noch an diesem Tag. Und das ist genau das Bild, was ich dir mitgeben will. Deine Loyalität gehört Jesus in erster Linie. Das heißt nicht, dass du in deinem Job ständig nur evangelisieren sollst und nicht arbeiten sollst. Aber soll ich dir sagen, du sollst so arbeiten, nicht, dass es deinem Chef in erster Linie gefällt, nur, sondern sogar so, dass es Jesus gefällt. Auf gut Deutsch heißt es, du sollst der beste Mitarbeiter in deinem Unternehmen sein. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ich glaube von ganzem Herzen, wenn du so arbeitest, dann bist du der beste Mitarbeiter in deinem Unternehmen. Da wirst du nicht faul sein, da wirst du es nicht schleifen lassen, aber du wirst auch nicht unehrliche Dinge irgendwo abziehen. Und du wirst auch nicht deine Mitarbeiter schlecht behandeln oder deine Kollegen oder irgendwas in der anderen Richtung. Okay? Und zu diesem Gedanken passt jetzt auch noch, was Jesus in Vers 17 sagt. Da sagt Jesus ja in Bezug auf seine Freunde, seine Nachfolger, aber eben er betet ja auch für uns, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Heilig! Wow, was für ein schönes Wort. Aber was soll das bedeuten eigentlich? Ne? Das ist ja eine wichtige Frage. Also meinen wir da so Heilige, wie es in der katholischen Kirche gibt oder bei den Orthodoxen, die man mit irgendwelchen Bildern verehrt und so? Nein. Also jeder Sünder, der Vergebung bei Jesus gefunden hat, ist erstmal ein Heiliger, okay? Aber dieses Wort heilig, Jesus meint hier was ganz Spezielles, einen ganz speziellen Aspekt von diesem Wort. Hagiazo im Griechischen, das kennt der Joel vielleicht jetzt mittlerweile schon, ich weiß es nicht. Das Heiligen bedeutet eigentlich so viel wie zur Seite legen, reservieren für einen bestimmten Zweck, für eine besondere Person oder für einen besonderen Anlass. Das ist, was heilig bedeutet. Jetzt ein Bild für die Frauen. Mir fällt immer ein, ich habe mal viele Bilder für die Männer, aber wenig Bilder für die Frauen. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt heiraten willst, ja, Hochzeiten sind immer teuer, gell? Vor allem das Essen, wenn es Fleisch gibt. Also für mich zumindest. Für mich. Aber jetzt, wenn du dir dein Brautkleid rausgesucht hast, was ja schon eine längere Geschichte werden kann, ja, also vielleicht haben das einige schon mitbekommen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt zum Beispiel eine Woche vorher, stell dir vor, die Frau ist Kfz-Mechanikerin, sie geht mit ihrem Brautkleid arbeiten oder so. Das macht doch keiner, oder? Also, das macht doch keiner. Oder ich habe das hier gefunden, es gibt dann doch immer andere Leute. Du läufst doch keinen Marathon normalerweise mit deinem Brautkleid. Das war irgendeine Charity-Aktion, glaube ich, da oben. Oder so ein Mud-Race, ja, wo du über irgendwelche Hindernisse rüber musst und durch Matsch schwimmen. Das machen die nur, weil die eine Menge Geld wahrscheinlich da gewinnen konnten oder so. Aber ganz ehrlich, wenn du das Kleid noch vor der Hochzeit brauchst oder du weißt, die Hochzeit kommt noch, du machst es doch nicht mit deinem Kleid, was das Kleid ist, für das du dich jetzt entschieden hast. Es ist doch reserviert für diesen einen Tag und für diesen einen Mann, oder? Das ist Heiligung. Das bedeutet Heiligen. Du reservierst es. Und wenn Jesus hier sagt, heilige sie in der Wahrheit, dann heißt das eigentlich so viel wie reserviere sie für dich selber, Vater im Himmel. Reserviere sie für dich selber. Reserviere sie für dich und für mich. Okay. Das ist, was Heiligen bedeutet. Wie macht Jesus das jetzt? Und hier sehen wir jetzt, dass Jesus sagt, Heiligung geschieht in der Wahrheit. Das könntest du jetzt im Griechischen einfach auch mit durch übersetzen. Manchmal machen sie es vielleicht zu komplizierte Bibelübersetzungen. Heilige sie durch die Wahrheit. Das ist, wie Heiligung geschieht. Wie passiert denn das? Und was ist überhaupt Wahrheit? Das ist ja eine wichtige Frage. Ja? Wahrheit im Johannesevangelium ist Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 1, Jesus ist voller Gnade und voller Wahrheit. Jesus sagt, wenn ihr euch an die Worte haltet, die ich zu euch gesagt habe, an die Wahrheit, dann werdet ihr frei sein, lauter solche Dinge. Wahrheit ist in der Bibel nicht irgendetwas, was du abstrakt wissen kannst, es ist die Beziehung mit einer Person. Also in Verbindung mit Jesus, da wirst du in die Wahrheit reingeführt. Wie läuft das ganz praktisch ab? Guck mal, da gibt es diese Geschichte in Johannes 8, wo diese Frau beim Ehebruch erwischt wurde. Und ja, es ist eine ominöse Geschichte. Und ja, es scheint, dass die Leute ihr da fast eine Falle gestellt haben. Mag sein, dass sie eine Prostituierte war, aber es gab ja wohl auch einen Mann dazu. Also entweder hat sie ihren Mann betrogen oder sie hat halt mit einem verheirateten Mann geschlafen. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Fakt ist, nur sie taucht vor Jesus auf und die Leute fragen sie, die Religiösen, was machen wir jetzt mit ihr? Nach dem Gesetz Moses müssten wir sie steinigen, töten, Todesstrafe. Und ja, Jesus sagt dann, hey, ihr Heuchler, ich weiß ganz genau, was auch in eurem Leben alles krumm liegt. Mir ist das ganz klar. Und Jesus er schreibt dann auch irgendwas in den Sand, möglicherweise ihre Sünden, keiner weiß das so genau. Aber das Ende vom Lied ist, dass alle sich wieder verdrücken und wechseln und Jesus mit dieser Frau alleine ist. Und soll ich dir sagen, was Jesus jetzt nicht macht? Er sagt, du juckt mich eigentlich nicht, was du gemacht hast, ich habe dich einfach lieb und so weiter. Das macht Jesus nicht. Jesus ist die Wahrheit und Jesus spricht die Wahrheit. Und er sagt ihr, bevor er die Wahrheit spricht, sagt er ihr schon, hey, ich werde dich nicht verurteilen. Klammer auf, damit hat er sein Todesurteil unterschrieben. Damit hat er gesagt, okay, das wusste sie nicht, aber er wusste es, das bedeutet, ich werde sterben müssen. Denn jemand trägt die Folgen. Aber dann sagt er zu ihr, geh und sündige nicht mehr. Das heißt, er nennt es ganz klar beim Namen, was sie getan hat. Das finde ich so wichtig. Andere Geschichte in Lukas 7 habe ich neulich drüber gepredigt, wo auch eine Frau zu Jesus kam, die war in der ganzen Stadt bekannt als so ein richtiges, dreckiges Luder. Und Jesus war in dem Haus von dem stadtbekannten, wahrscheinlich landesbekannten Bibellehrer. Also ein Promi war das wirklich. Und diese Frau wusste, dass Jesus da ist und sie wusste irgendwie, dieser Jesus ist anders, der ist besonders. Und sie nimmt sich vor, ich gehe hin und sie nimmt das Kostbarste mit, was sie hat. Und dann schleicht sie sich irgendwann in diesen Raum von Jesus und sie steht vor Jesus und wisst ihr was? Jesus mit der voller Wahrheit ist. Er spuckt nicht vor ihr aus. Er ist nicht angewidert von ihr. Er schmeißt sie nicht raus. Er rennt nicht weg und schreit und sagt, oh, ich bin unrein und so weiter. Macht er alles nicht. Das hätten die Leute damals gemacht. Alle gucken auf ihn und er macht erstmal gar nichts. Er schaut sie an und sie merkt, ich darf hier sein. Und dann nimmt sie ihre Parfümflasche, das ist wahrscheinlich ihr ganzes Vermögen, und haut es über Jesus' Füße drüber, heult, seine Füße voll, wischt mit den Haaren. Also Haare zu öffnen für eine jüdische Frau war schon absolut, das ging gar nicht in der Öffentlichkeit. Damit die Füße von einem Mann zu berühren, der nicht dein Mann war, und überhaupt in der Öffentlichkeit, das ging auch alles überhaupt nicht. Jesus lässt das alles machen. Er versteht, das ist einfach Liebe, die diese Frau ausdrückt. Wenn sie vielleicht auch ein bisschen übertreibt. Bitte mach das nicht bei mir. Er lässt das alles. Er sagt dann am Ende, hey, sie ist die Einzige, die hier gerecht ist. Denn sie versucht nicht, sich als etwas Besseres hier zu verkaufen. Sie kommt, sie heult vor mir, ich sehe, es tut ihr leid. Aber wisst ihr, was Jesus dann nicht macht? Es einfach gut sein lassen, wie wir es heute manchmal so gerne hören. Er spricht sie darauf an und sagt, hey, du hättest tatsächlich verdient, absolut getrennt von Gott zu sein. Aber ich vergebe dir. Das ist Wahrheit. Jesus spricht die Dinge an, aber er führt dann auch in die Freiheit. Und ich will dir so sehr sagen, das ist jetzt dieser erste Punkt, den ich für uns als Gemeinde deutlich machen will. Es gibt so zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite müssen wir immer ganz anders sein als die Gesellschaft. Auf der einen Seite müssen wir ganz anders sein als die Gesellschaft. Nämlich, indem wir wissen, dass unsere Loyalität nur Gott gehört. Wir können dieser Welt nur so weit entgegenkommen, bis es zu einem Punkt kommt, dass es zu einem Konflikt kommt zwischen dem, was Gott will, und dem, was irgendwer anders will. Und dann müssen wir sagen, ich mache, was Gott will. Und Nummer zwei ist der, dass wir auch als moderne Gemeinde mit einem modernen Gewand niemals die Wahrheit verdrehen, niemals Dinge wahr und gut nennen, die Jesus hasst und falsch nennt, und andersrum genauso. Das können wir nie. Und soll ich euch was sagen, warum das auch so wichtig ist? Warum das auch so wichtig ist? Jesus macht es auch so deutlich in demselben Kapitel, wo er mit dieser Ehebrecherin da zu tun hat. In Johannes 8 lesen wir das. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Da sagt Jesus, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Mit anderen Worten, wir finden die Wahrheit auch im Wort Gottes. Denn da finden wir, was Gott gesagt hat und was Jesus gesagt hat. Der Gott ist. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr Lieben, wenn wir die Wahrheit nicht mehr predigen, und ein großer Anteil von Kirchen in diesem Land tut das nicht mehr. Und soll ich euch was sagen? Die denken nur, dass sie noch irgendwie relevant sind. Die sind nicht mehr relevant für dieses Land. Die sind nicht mehr relevant, auch mit ihrem ganzen sozialen Engagement nicht und mit ihren Demonstrationen gegen irgendwelche Parteien nicht. Die sind auch damit nicht mehr relevant für diese Gesellschaft, weil sie die Wahrheit aufgegeben haben und deswegen Menschen nicht mehr in die Freiheit führen können. Verstehst du, was ich meine? Wir müssen Menschen einfach mal sagen können, das, was du da gerade tust, das macht dich kaputt, das macht andere kaputt, das trennt dich von Gott. Egal, wie schön es sich für dich anfühlt, es wird niemals ein Geschenk für dein Leben sein. Und deswegen dürfen wir diesen Punkt nie gut sein lassen in unserem Leben. Hey, unsere jungen Leute in der Jugend wissen das. Ich spreche Leute an auf Sünde, auf Dinge, die einfach falsch sind. Und in Zukunft tun das andere. Halleluja. Aber es ist so wichtig, weil die Wahrheit uns frei macht. Okay? Jesus hatte seinen Ursprung nicht in dieser Welt, wir auch nicht. Jesus hat sein ganzes Leben nur für seinen Vater reserviert. Wir wollen das auch tun. Jesus hat die Wahrheit gesprochen und Menschen mit der Wahrheit auch in Verbindung gebracht. Wir wollen das auch tun, persönlich und als Gemeinde. Aber wir wollen das immer in absoluter, abgefahrener, unvorstellbarer Liebe tun, weil wir Menschen mögen. Okay? Ich habe vorhin gesagt, Lehrer sollen ihre Schüler mögen. Weißt du, die Menschen, die wir erreichen wollen, wir müssen die auch mögen. Nicht nur lieben, auch mögen. Weil lieben sagen wir immer, ja, ich muss sie nicht gut finden, aber ich liebe sie halt so, irgendwie wie Gott. Ne? Nein, wir müssen auch anfangen, die zu mögen. Okay, jetzt kommt mein zweiter Gedanke. Ich habe gesagt, unser Ursprung ist nicht in dieser Welt, aber jetzt kommt ein zweiter Gedanke. Diese Welt ist unser Ziel. Ganz kurzer Satz, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Dass wir unseren Ursprung nicht in dieser Welt haben, bedeutet nicht, dass wir mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Und es bedeutet, ich habe es auch schon gesagt, ganz bestimmt nicht, dass wir weltfremd sind. Hey, Leute, mit denen man sich nicht mehr über normale Themen unterhalten kann. Gemeinden, in denen keine normalen Themen mehr vorkommen können. Menschen, die eine Sprachstörung bekommen, sobald sie vom Glauben reden und nur noch Wörter gebrauchen, die keiner mehr versteht. Kirchen, mit denen kein moderner Mensch etwas anfangen kann. Gebete, die eine Simultanübersetzung brauchen. Predigten, die nichts mit Leuten zu tun haben, mit den Leuten zu tun haben. Kalte und lieblos eingerichtete Gebäude. Gottesdienste, in denen Leute das Gefühl haben, die wären lieber unter sich geblieben. Ich störe hier eigentlich. Jesus betet, Vater, wie du mich in die Welt geschickt hast, so schicke ich jetzt auch meine Nachfolger, meine Freunde in diese Welt. Das beschreibt das, was wir als Kirche tun sollen. Das beschreibt unseren Auftrag. Das beschreibt unsere Mission. Und wie war das denn bei Jesus? Hey, Jesus, ja, ist auf eine sehr übernatürliche Art und Weise gezeugt worden. Das ist so ziemlich das unterscheidet sich schon von der Art, wie du auf diese Welt gekommen bist. Und auch wenn dein Vater dir das vielleicht versucht hat zu verkaufen, da ist schon was gelaufen zwischen ihm und deiner Mutter. Aber das ist auch das Einzige, was ihn unterscheidet. Er kam dann als ganz normales Baby auf dieser Welt, weißt du, mit all dem Stress, mit all der Angst, mit all dieser Krise in dem Moment, du kommst aus dem Bauch deiner Mutter und boah, das ganze schöne Leben ist vorbei, so einfach und gemütlich. Und diesen ganzen Stress hat Gott hat auf sich genommen, damit er dir nah sein kann. Und weißt du was, Jesus hatte auch in dieser Welt, er hatte keine Superkräfte. Er war nicht wie ein Engel unterwegs. Ja, es sind übernatürliche Dinge durch ihn passiert, aber die sind in der Kraft des Heiligen Geistes passiert. Mit anderen Worten, er war so von der Gnade Gottes abhängig wie du auch. Wow. Er musste lernen, wir haben das vorhin schon gehört. Er musste seinen Eltern gehorchen. Er hat als Kind das Land verlassen und kam später als Einwanderer zurück. Er lebte in einem kleinen Dorf, auf das eigentlich keiner Lust hatte, das am Ende der Welt lag. Er gehörte zu keiner reichen Familie. Das waren absolut einfache Arbeiter. Sein Dad war ein Handwerker und er verkehrte in Kreisen von Handwerkern. Jesus ging vermutlich auch für kurze Zeit auf eine Schule, auf eine Tora-Schule. Und dann hat sein Vater ihn mit in seine Werkstatt genommen und mit zu seinen Kunden. Und Jesus hat eine Ausbildung zum Tischler gemacht. Und dann war er unterwegs, seine Kunden, das waren andere Handwerker, das waren Bauern, das waren Fischer, das war vielleicht der ein oder andere reiche Mann. Und Jesus war genauso wie wir einkaufen. Der war damals auf irgendwelchen Wochenmärkten unterwegs. Der hat Händler kennengelernt, Leute aus allen möglichen Ländern, aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. Ganz in der Nähe von seiner Heimat gab es auch einen römischen, geht's nicht mehr, gab es auch einen römischen Stützpunkt. Also der lernte auch ganz früh, dass sie eigentlich versklavt waren, dass sie nicht frei waren als Juden. Hey, Jesus, der sah die Korruption in der Führungsschicht. Er sah seinen König, der auch fromm machte, aber eigentlich lebte, wie er Bock hatte. Er begegnete Kranken. Er begegnete Menschen, die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Jesus war einfach einer von uns. Jesus hat ein ganz normales Leben geführt. Das ist mir so wichtig. Weißt du, das ist gemeint, wenn es heißt, wie du mich in diese Welt gesandt hast. Gott hätte es ja auch anders machen können, oder? Er hätte ja auch wirklich in einer Promi-Familie von Superreichen irgendwo auf die Welt kommen können oder zumindest bei irgendeinem religiösen Führer, wo er top ausgebildet worden wäre, aber nichts vom normalen Leben mitbekommen hätte. Hätte ja alles auch sein können, oder? Und überhaupt, warum nimmt sich überhaupt Gott den Luxus raus, dass Jesus 30 Jahre nichts machen muss in seinem Reich? Dass der 30 Jahre nicht predigt? Und 30 Jahre keine Kranken heilt und 30 Jahre keine Nachfolger ausbildet. Was soll denn das? Soll ich dir sagen, was das soll? Jesus war einer von uns. Der kannte das einfache Leben wie du und ich. Das ist doch genial. Und deswegen hat er auch, wenn er gepredigt hat, die Sprache von Leuten gesprochen. Oder? Und deswegen kannte er sich mit den Themen aus, die seine Zuhörer auch kannten. Der wusste, wo die drin standen. Und weißt du, das finde ich eben so spannend, als diese drei verrücktesten Jahre der Menschheitsgeschichte begannen, da ging Jesus nicht den Weg der Pharisäer, dass er sagte, ich bin heiliger als ihr alle, geht weg von mir, hört nur von mir, wie man es macht. Nein, Jesus war total nahbar. Jesus war bei den einfachen Leuten, mit denen er aufgewachsen war, hat zu ihnen geredet, zu ihnen gepredigt. Hey, und wenn die Pharisäer dazukommen wollten, gut. Wenn sie ihn eingeladen haben, gut. So, und er ging auch nicht den Weg der Essener. Das war damals so eine Geheimgemeinschaft, die abgesondert in den Bergen gelebt haben, ja, spezielle Rituale durchgeführt haben und nichts mehr mit dieser Welt zu tun hatten. Die waren so fromm, da musstest du eine ganze Latte von Voraussetzungen erfüllen, um ein Teil von ihnen zu werden. Jesus hat manches von dem aufgegriffen, was die geglaubt haben. Das merkt man, wenn man beides vergleicht. Das, was die geschrieben haben und das, was Jesus gepredigt hat. Aber er ist einen ganz anderen Weg gegangen. Er war mitten in der Welt. Er hat diese Welt geliebt, buchstäblich. Er war auf Hochzeiten. Er war, keine Ahnung, er war am See, er war in der Hauptstadt, er war bei anderen Volksgruppen. Er hat auch mal Urlaub in Syrien gemacht und lauter solche Geschichten. Jesus war absolut unterwegs. Und das finde ich so wichtig. Ich habe es gerade schon gesagt, Jesus benutzte Worte, die jeder verstand, redete von Themen aus dem Alltag. Jesus ging an die Orte, wo sich das ganz normale Leben abspielte. Und seine Nachfolger waren Jungs aus ganz normalen Familien. Die Mehrzahl von denen hatten ganz normale Jobs. Ein paar von denen waren ein bisschen krasser drauf. Ja? Terroristenhintergrund und so Sachen gab es auch. Und seine Bewegung hatte ein junges Gesicht, das finde ich so krass. Haben wir letzte Woche kurz angesprochen, wo wir gesagt haben, ja, wir sind absolut eine Gemeinde für die Generation und besonders auch wollen wir Familien haben und wir wollen immer, dass wir zusammenhalten, über Generationen übergreifen. Wir wollen die Alten ehren und wir wollen die Jungen lieb haben und so weiter und so fort. Aber wir wollen als Kirche ein junges Gesicht haben, so wie die Bewegung, die Jesus losgetreten hatte, auch von Anfang an ein junges Gesicht hatte. Das heißt nicht, dass alle Jungen die Last tragen müssen. Das können sie nicht mal. Ich finde cool, was Friedhelm Holthuis sagt. Er sagt, die Alten tragen die Last und die Jungen sind das Gesicht. Die Jungen stehen auf der Bühne. Ich finde das oft sehr gut. Nicht, dass es ausschließlich so sein muss, aber ich glaube, das ist wichtig. Der Herr Friedhelm Holthuis hat auch mal untersucht, die Werbespots von Mercedes über die Jahre. Und ich meine, Mercedes, ganz ehrlich, was hat das für eine Zielgruppe? Jetzt nicht unbedingt die allerhipsten, würde ich immer sagen. Ja, die haben jetzt auch die A-Klasse und die ist ein bisschen schöner geworden und so. Und wenn du eine bestimmte Ausstattungslinie fährst, ist es auch echt cool. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, was ich sage. Aber an sich ist es Zielgruppe gestandener Mann. Und trotzdem haben die ganz oft junge Gesichter in ihren Werbespots. Weißt du, weil auch der gestandene Mann eigentlich in seinem Herzen jung sein will. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir als Gemeinde tun wollen. Wie war Jesus noch drauf? Er war nahbar, er war einladend. Hey, er kümmerte sich als Gastgeber um die Verpflegung von den Leuten. Als die Jünger die Kids nicht zu Jesus lassen wollte, da hat er ihnen fast den Hals umgedreht. So wütend wurde der da. Hat gesagt, natürlich kommen die Kinder zu mir und zwar sofort. Und ich habe Zeit. Und jetzt wird hier nicht weiter gepredigt. Jetzt bete ich für die, Freunde. Jetzt verbringe ich mit denen Zeit. Jesus hat im Tempel aufgeräumt, weil die da so einen, ja, keinen virtuellen, sondern einen echten eBay-Markt mitten im Tempel aufgebaut haben. Da konntest du alle möglichen Tiere kaufen und da konntest du dein Geld wechseln. Und das musst du dir vorstellen, Tempel hatte ja eine riesige Mauer außenrum. Dann gab es das Heilige und das Allerheiligste in so einem separaten Tempelgebäude. Und dann gab es draußen den Vorhof, den sogenannten Vorhof der Heiden. Warum hieß der so? Da sollten Menschen beten können, die quasi mit dem Judentum sympathisierten oder die zum Judentum übergegangen sind. Die durften nämlich nicht in den Tempel, aber die sollten da beten. Jesus kommt in den Tempel und er sieht, da kann keiner mehr beten, der nicht Jude ist. Und er wird so wütend. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, dieser Tempelvorhof war nicht gerade klein. Jemand hat mal gesagt, das kann gut eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde gedauert haben, bis Jesus da aufgeräumt hat. Wir denken ja manchmal so, wenn der Kinderstunde das gehört hat, mal 5 Minuten hat er die alle da rausgejagt. Hey, vielleicht hat Jesus da erst mal eine Dreiviertelstunde aufgeräumt, bis die alle da raus waren. Macht sich eine Peitsche, treibt das ganze Vieh da raus, wirft die Tische von den Geldwechslern um und lässt die Tauben da aus den Käfigen und so weiter. Jo, ist das der Jesus, den du kennst? Soll ich dir was sagen? Jesus wird total wütend, wenn die Kirche nicht mehr für Menschen da ist, dass sie ihm begegnen können. Er wird wütend. Und wenn da Dinge im Weg liegen, sodass das Eigentliche, worum es geht, nicht mehr passieren kann, mein Haus, das Haus meines Vaters, soll ein Haus des Gebets sein. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht, sagt er. Oh, Räuberhöhle. Ich war noch nie in der Räuberhöhle, aber schon ein krasser Ausdruck. Ja, ja, bei Timon im Zimmer sah es früher manchmal so ähnlich aus. Ein Spaß. Weißt du, Johannes 1, Vers 14, er, das Wort, heißt es da, und damit ist Jesus gemeint, wurde Mensch, wurde Fleisch, wie wir. Und er wohnte mitten unter uns. Das ist, was Jesus getan hat. Und das wollen wir als Gemeinde auch tun. Was bedeutet das jetzt? Jesus schickt uns auch mitten in diese Welt. Er ist der König dieser Welt. Ich habe es mehrfach gesagt. Er hat diese Welt nicht aufgegeben. Er will sie retten. Er will sie erneuern. Weißt du, ich habe das mittlerweile noch ein bisschen besser durchdacht. Ich habe ja oft schon gesagt, unsere Hoffnung, unsere Zukunft ist nicht der Himmel. Christen kommen nicht in den Himmel. Ich bin ein bisschen gemein und überspitze das so. Warum? Offenbarung 21, da sehen wir, der Himmel kommt auf die Erde. Es gibt eine Hochzeit zwischen Himmel und Erde. Damit meine ich buchstäblich, dass Jesus diese Erde als der König dieser Erde nicht aufgibt, sondern er wird eine neue Erde schaffen. Wie wird diese neue Erde sein? Ich frage dich, wie wird der neue Körper von uns Menschen im Himmel sein? Und bei Jesus sehen wir, dass es einen neuen Körper war, der schon übernatürlich funktionierte, übernatürliche Fähigkeiten hatte und wohl nicht alterte und all diese Dinge und so weiter. Aber dass seine Jünger ihn erkennen konnten an seinem Körper. So, und ich glaube, so wird es mit dieser Welt auch sein. Jesus wird sozusagen die DNA dieser Welt nehmen und wird daraus eine neue schaffen. Das wird diese Welt erneuert sein, aber so erneuert, dass es eigentlich du gar nicht mehr mit dieser Welt, es ist also neu. Das ist mein Gedanke. Aber verstehst du, was ich meine? Was Jesus ursprünglich geschaffen hat, er hat es nicht aufgegeben. Deswegen, wenn es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann glaube ich tatsächlich, er meint nicht nur die Menschen, auch die Menschen, aber nicht nur. Ich glaube, er hat diesen ganzen Plan, den er hatte, weißt du, dass diese Welt sein Tempel ist, wo er mit den Menschen zusammenlebt, den hat er nicht aufgegeben. Er will das immer noch. In Römer 8 heißt es doch, die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Erlösung, oder? So ungefähr, die Bibelleser wissen mehr. Also, was heißt das jetzt für uns als Kirche? Leute, verständliche Sprache. In Predigten, in der Moderation, im Gebet. Lern doch mal auf Deutsch zu beten. Das wäre wirklich schön. Sonst bräuchten wir eine Auslegung dafür, wie bei der Zungenrede. Das ist doch ganz klar. Dann glaube ich wirklich, wir brauchen attraktive Gottesdienste. Jetzt vorsichtig, will ich auch gleich sagen, was ich damit meine. Nummer eins, ich glaube wirklich, dass wir Gottesdienste brauchen, die gut gemacht sind. So, wo man merkt, hey, die haben sich hier auch Gedanken gemacht. Die versuchen, die Musik so gut zu machen wie möglich. Der Prediger versucht auch gut und unterhaltsam zu predigen. Der Moderator hat sich Gedanken gemacht, er versucht es gut zu machen. Der Kinderdienst ist leidenschaftlich, die lieben Kinder, die machen sich Gedanken, die wollen, dass die Kinder hier Spaß haben. Hey, Kaffee und Kuchen sind richtig gut hier, richtig nett angerichtet. Die Techniker wissen auch, was sie tun. Und der Beamer-Folienmensch trifft immer wieder auch mal den richtigen Punkt, um die Folien zu wechseln. Ja, also so, noch mehr. Könnt ihr jetzt weiterdenken. Das ist das eine, okay? Aber Punkt Nummer zwei, brauchen wir auch attraktive Gottesdienste, wo der Heilige Geist wirkt, wo Menschen geheilt werden, wo wir prophetisches Reden auch hören und dafür Freiheit geben, wo wir miteinander beten, wo einfach übernatürliche Begegnung mit Gott stattfindet. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen den Hunger nach Gottes übernatürlichem Wirken von jedem Einzelnen von euch. Soll ich euch was sagen? Wenn nur ich als Pastor und ein paar Spezies, ne, die paar Typen, die immer irgendwie den Heiligen Geist so toll finden, wenn die nur Hunger haben nach Gottes übernatürlichen Wirken, werden wir es als Gemeinde nicht erleben oder sehr eingeschränkt erleben. Du sollst Sehnsucht danach haben. Du sollst darum bitten. Du sollst dich danach ausstrecken. Du sollst dich auch zur Verfügung stellen. Ja, relevante Predigten, relevante Themen. Gottesdienst auch auf Menschen ausgerichtet, die Jesus noch nicht kennen. Ein junges Gesicht. Kinder sollen hier herzlich willkommen sein. All diese Punkte sind uns hier so, so wichtig als Gemeinde. Und weißt du was? Da wurde eine Umfrage gemacht unter Schülern der 11. und 12. Klasse. Wer ist jemand gerade in der 11. und 12. Klasse? Du kommst in die 11.? Steh mal kurz auf, Lea. Okay, Solche Leute, ja, wir können gar nicht genug davon haben. Oder du darfst dich ruhig auch umdrehen, dann sehen sie auch dein Gesicht. Der Elia ist echt sympathisch. Danke, darfst dich wieder hinsetzen. Guck mal, hättet ihr das gedacht? Schüler der 11. und 12. Klasse. 41% der Schüler der 11. und 12. Klasse bezeichnen sich als gläubig. Wow. Das hättet ihr nicht gedacht, oder? Jetzt gucke ich noch mal rein. 3/4 dieser Schüler sagen, sie beten gelegentlich. Ja, man muss nicht immer die Fassade so ernst nehmen. Da gibt es manchmal viel mehr hinter der Fassade. Ja? Eine Sehnsucht, die du noch gar nicht kennst. Aber jetzt kommt's. 41% sagen, sie sind gläubig. Aber nur 22% sagen, sie sind religiös und meinen damit, sie wollen was mit irgendwelchen Institutionen, Kirchen, Moscheen, was auch immer, zu tun haben. Da fällt natürlich jeder Glaube hier mit rein. Ja? Soll ich euch was sagen? Ich übersetze es mal so. Jugendliche haben Bock auf Gott, nur nicht auf die Kirche. Ob das nicht auch ein Problem der Kirche ist? Und ob das nicht auch ein Versagen der Kirche ist? Und deswegen sage ich, da wollen wir wirklich immer wieder dafür arbeiten und es leidenschaftlich hier in diese Gemeinde und in die Gottesdienste investieren. Und ich habe mal sowas mir gedacht, weißt du, es geht nicht nur darum, wenn wir auch sagen, wir wollen bewusst von den Formen her eine moderne Gemeinde sein, das heißt nicht, dass wir jeden Mist mitmachen. Hey, es sind ganz klar Grenzen gesetzt, manche Dinge passen einfach nicht zu Gott und dann machen wir die auch nicht. Und es ist auch gut so. Ich habe gesagt, wir sind anders und wir sind gleich. Das ist es, ja. Einerseits sprechen wir die Sprache dieser Gesellschaft, andererseits sind wir ganz anders als diese Gesellschaft. Und beides stimmt und beides ist wichtig. Früher hat man gesagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist so dieser Zusammenhang, ne, den es da gibt, ja. Aber wie wäre es, wenn wir sogar nicht als Gemeinde nicht nur versuchen, nur 5 Jahre hinterher zu hinken? So, das ist ja schon, das wäre ja schon gut. So ist es vielleicht jetzt im Moment 5, 10 Jahre hinterher sein, ja. Weißt du, ich denke, wir sollten auf der Höhe der Zeit sein und ich glaube, wir sollten sogar als Gemeinden in Deutschland irgendwann, hoffentlich in den nächsten 10 Jahren, zu den Innovationsträgern in unserer Gesellschaft sein. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinden die Trends setzen und auslösen. Und jetzt pass auf, du denkst jetzt vielleicht, ach, das ist doch alles Gewäsch und das sind doch alles Träume von dem Mann, der auch mit 34 noch nicht erwachsen geworden ist und so weiter. Na, hoffentlich, wenn du das als erwachsen definierst, dann werde ich hoffentlich nie erwachsen. Soll ich dir was sagen? Die Christen waren immer innovativ in der Geschichte dieser Welt. Wer hat Krankenhäuser erfunden? Wer hat Schulen erfunden? Wer hat die ersten Universitäten gebaut? Wer hat die Wissenschaft vorangetrieben? Wer war das? Das waren am Anfang immer die Christen. Ich habe es schon mal gesagt, du kannst auf die Seiten sämtlicher oder auf den Wikipedia-Eintrag sämtlicher Elite-Universitäten, dieser ganz bekannten Oxford, Cambridge, Princeton, Harvard und so weiter gehen. Alles waren christliche Universitäten am Anfang. Ich wünsche mir, dass wir sogar voraus sind und dass wir als Gemeinde ja, diejenigen sind, die Gesellschaft überraschen mit dem, was wir tun. Wie wäre das denn? Jetzt komme ich zu dem letzten Punkt. Ich weiß, ich predige jetzt vielleicht im Moment etwas länger bei diesen beiden Predigten, letzte Woche und diese Woche, wenn es darum geht, was uns wichtig ist. Aber weißt du, ab nächste Woche haben wir ja auch wieder 2 Gottesdienste, da muss ich ja eh wieder kürzer. Also, und andererseits ist es mir eben wirklich wichtig. Und ich wünsche mir, dass du ein Teil davon bist. Dass du sagst, das ist auch meine Gemeinde. Ich will daran mitarbeiten, dass es so ist. Ein letzter Gedanke. Wir leben Hingabe. Und zwar gemeinsam. Wir leben Hingabe und Einheit. Ich werde jetzt auf diesen Bibeltext nicht so sehr eingehen, weil ich glaube, dass wir die verschiedenen Begriffe schon ganz gut erklärt haben. Ich werde vielleicht nur kurz noch zu dem Wort eins dann was sagen. Jesus sagt, ich heilige mich selbst für sie. Das heißt, Jesus sagt, ich habe mich für dich reserviert. Und dann ist sein Wunsch, hey, ich habe dich so radikal geliebt. Ich habe mich so radikal an dich hingegeben. Und jetzt wünsche ich mir dieselbe Hingabe für mich von dir. Und das wünscht er sich auch von uns als Gemeinde. Und dann kann es ja nicht Diskussionen geben, ob wir proben, wenn es um Lobpreis geht, oder ob wir dabei sind, wenn es darum geht, dass wir hier Dinge aufbauen, oder dass wir investieren, wenn es darum geht, dass eine Gemeinde ohne Geld nun mal nicht überleben kann. Das sind ja Selbstverständlichkeiten, Leute. Da geht es noch um viel mehr, um abgefahrene. Hingabe bedeutet was ganz anderes. Hingabe bedeutet was ganz anderes. Und da ist noch Luft nach oben, bei mir persönlich zumindest. So. Auf dass auch Sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für all die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden. Hier, herzlich willkommen, das bist du. Und ich bete, dass Sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wie sind Jesus und der Vater eins? Nicht so, dass sie komplett gleich sind und die gleichen Dinge tun, sondern da haben wir eine gewisse Aufteilung, sehen wir bei Gott, was der Sohn tut und was der Vater tut. Und so ist auch unsere Einheit nicht so gedacht, dass wir über alles gleich denken. Das funktioniert ja nicht mal mit deinem Ehepartner oder manchmal auch gerade da nicht, ich weiß auch nicht. Ne? Also ja, meine Frau sagt sich auch wieder, wenn er endlich mal verstehen würde, dass ich recht habe, ne, dann hätte er schon viel gewonnen. Nein, ich glaube, ich verstehe das oft schon, dass Gott sie mir wirklich als Hilfe an die Seite gegeben hat. Und das schätze ich. So, das bedeutet, dass wir ein Ziel haben. Einheit bedeutet, dass wir ein Ziel haben. Wir sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht, aber wir haben ein Ziel in dieser Gemeinde. Verstehst du? Und dann werden wir uns nicht um lächerliche Kleinigkeiten streiten. Dann darf es auch mal anders sein, als es mir passt. Aber wir haben ein Ziel. Und deswegen sage ich, diese Gemeinde ist nicht für mich. Diese Gemeinde ist dafür da, dass Menschen gerettet und geprägt werden. Dass Lebensveränderung geschieht in Familien, in ganzen Völkern, in einer ganzen Stadt, dass sie auf den Kopf gestellt wird. So, Jesus redet hier von der krassesten Hingabe aller Zeiten. Er hat sich geheiligt, nämlich sich selbst reserviert für Gott und auch für uns, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist diese abgefahrene, unbegreifliche Hingabe, die Jesus gelebt hat. Was er dir geschenkt hat, damit du mit ihm eins sein kannst, damit du nicht mehr deine eigenen Wege gehst, sondern wieder eine Verbindung mit Gott haben kannst, wo er übernatürlich in dir wirkt, wo er dich neu erschafft. So, das hat Jesus für dich getan. Er am Kreuz trägt er die Strafe für alles, was du kaputt gemacht hast und für alles, was dich kaputt gemacht hat. Immer diese beiden Seiten gibt es da. Ja, du bist auch kaputt gemacht worden, aber du bist auch Täter. Und die Wahrheit ist, Gott schaut nicht drüber weg. Es gibt nur eine Möglichkeit, davon loszukommen. Vergebung, Buße, Umkehr, einen neuen Lebensstil. Und dafür ist Jesus gestorben, dass die Kraft dafür auch in dir freigesetzt wird und dass das Recht, ein Kind Gottes zu sein, dir zur Verfügung steht. Und jetzt frage ich dich, wie reagierst du auf diese Hingabe? Ich war in dieser Woche mit meiner Frau im Musical. Kann ich sehr empfehlen. Also, ich finde, da ist gleich so wieder neu, verliebst du dich neu wieder in deine Frau und so weiter und du kannst auch viel lernen da in diesem Musical. Ich finde es abgefahren, wir waren in Bodyguard, wer den Film noch kennt, die Älteren, also ist echt schön. Wunderschöner Gesang auch und so. Und es ist ja abgefahren, wie so ein Musical gemacht ist. Ja? Ständige Szenenwechsel, also ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, aber ich schätze mal, die Bühne muss irgendwie drehbar sein und da müssen vermutlich zig Dutzende von Leuten hinten rumrennen und ständig neu die Szenen aufbauen. Das kannst du manchmal gar nicht begreifen, wie das in einer kurzen Zeit von ein paar Sekunden möglich ist. Ja? Und ich sage, die haben eine hervorragende Band da, die echt perfekt Musik macht. Die haben die Sänger, die können alles auswendig und die beherrschen ihr Ding. Die Einladung sind total freundlich. Wenn du auch nur ein publiges Getränk da kaufst, dann sagen die uns schönen Abend noch und klasse, dass sie da sind und so weiter. Und jeder lächelt dich an und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das, was ich da sehe, ist Hingabe. Auch gerade bei diesen Musical-Darstellern, die sind wirklich abgefahren gut in dem, was sie tun. Und die Band ist abgefahren gut in dem, was sie tut. Und der Regisseur war auch ziemlich gut in dem, was er getan hat. Da steckt ein Plan hinter allem. Und ich habe mir gedacht, wow, wir könnten jetzt sagen, ja, das können wir als Gemeinde so nicht. Stimmt vielleicht. Aber soll ich dir was sagen? Ich will das einfach grundsätzlich sagen. Die Kirche Jesu Christi ist viel mehr wert als so ein schönes Musical. Viel mehr Einsatz, viel mehr Hingabe, viel mehr Freundlichkeit. Und das, was transportiert wird als Botschaft in unseren Gottesdiensten, ist weit überlegen diesem Musical und diesem Buch, auch wenn ich es sehr, sehr, sehr genossen habe und da garantiert mal wieder hingehen werde, Versteht ihr, was ich meine? Und das will ich dir mal immer wieder sagen. Ich habe damals zu meiner Schwester immer gesagt, als sie so mit der Outbreak-Band unterwegs waren, so ich sage, Lisa, keine größere Ehre, als Lobpreis zu leiten in der Gemeinde vor 12 oder vor 50 Leuten. Auch deine großen Konzerte, nicht? Ich sag, oder selbst nur zu Hause mit deiner Gitarre Jesus anzubeten. Es gibt nichts Größeres. Es gibt nichts, wo ich dir empfehlen würde, mehr Hingabe reinzuschenken. Es gibt nichts Wertvolleres als die Kirche. Jesus nennt sie seine Braut. Ich habe noch gedacht an meinen Sohn, ich weiß gar nicht, der ist gar nicht mehr da, oder, Herr Robin? Weißt du, auch beim Wrestling ist es so, er liebt das, ne, wo die ist alles Show und die planen diese Kämpfe und hey, die verletzen sich dabei immer ordentlich und so weiter. Wir waren auch mal da in Stuttgart mit Sibelius, richtig cool. Die planen da die Schrittfolgen, würde ich sogar sagen, beim Eingang und haben ihre Kostüme und so weiter. Du musst das nicht mögen, aber ich sag dir, das ist schon total gut gemacht. Und mit sehr viel Hingabe, würde ich auch sagen, von diesen Wrestlern, werden da Dinge aufgezogen. Und ich will dir nur mal sagen, die Gemeinde Gottes ist viel mehr wert. Auch persönlich, in dem, wie du Beziehung suchst mit Jesus, wie du betest, Bibel liest, wie du Gott deine Liebe ausdrückst, vielleicht im Alltag oder auch deiner Kleingruppe gegenüber und so. Gott ist viel mehr wert als das. Viel mehr wert. Weißt du, ich will dir keinen Druck machen und sagen, du musst jetzt das, das und das und das. Ich will dir nur mal diesen Wert betonen, den einfach die Gemeinde hat und den Jesus selbst hat. Das sind die Punkte, die ich dir heute gebe. Wir sind ganz anders als die Welt. Aber wir lieben diese Welt und wir sprechen ihre Sprache. Wir sind, was das betrifft, aber schon sehr nah dran am Puls der Zeit. Und drittens, wir wollen mit ganzer Hingabe uns auch in diese Kirche hier vor Ort investieren und wollen glauben, dass Gott große Dinge durch diese Kirche tut. Wir glauben das wirklich. Wir waren schon sehr dreist am letzten Dienstag bei unserer Regionalsitzung in Darmstadt und haben die ganzen Leute überfallen und haben die Regionalkonferenz, die jetzt auch stattfinden wird in 2 Wochen, haben die wieder nach Pforzheim geholt und haben gesagt, wir machen eine Gemeindekonferenz draus, wo wir einfach mal betonen den Wert von Gemeinde und Gemeinde praktisch. Und auch, wir werden richtig, richtig, ich habe schon den Präses vom BFP angefragt für diesen Tag und wir werden noch Leute anfragen. Liv Love Loud wird vermutlich auch spielen, also die Band von unserem Jugendverband an einem Abend und so weiter. Wir werden das richtig groß machen, weil wir denken, dass Gott durch unsere Kirche auch das geistliche Klima und die geistliche Ausrichtung in dieser Stadt prägen will. Und wir haben gesagt, jetzt gehen wir mal einen Schritt und machen das. Und das wird schon eine große Sache mit viel Planung und mit, wo wir viele auch Leute von euch brauchen und sagen, hey, also das wird schon. Aber wir machen das als Ekklesia Pforzheim, oder? Warum? Gott ist es wert. Amen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich habe auf dem Herzen noch zu einer Person zu sagen, das kam mir gestern, als ich nochmal nachgedacht habe über die Predigt. Und zwar, ähnlich wie ich es letzte Woche erzählt habe, von meinem alten Rangerleiter, der so ganz schlechte Voraussetzungen hatte, aus einer Familie kam, also eigentlich hatte er keine Eltern, er ist in Pflegefamilie aufgewachsen, in Heimen aufgewachsen, konnte nicht gut sprechen, konnte nicht gut lernen. Und Gott hat ihm Gnade geschenkt, indem er ihm einen tollen Ausbilder geschenkt hat, der ihm geholfen hat, die Ausbildung zu schaffen und er ist irgendwann durch die Decke gegangen im Betriebsrat und so weiter, hat die Rangerarbeit angefangen, hat Generationen von jungen Leuten geprägt. Ich bin vorhin nochmal so in Gedanken durchgegangen. Mir sind jedenfalls zumindest 4 Pastoren und Missionare eingefallen, Lobpreisleiter, Jugendleiter und so weiter, Leute mit tollen Jobs und tollen Familien, alle aus dieser Mini-Rangerarbeit da in meiner Heimatstadt hervorgegangen. Und ich glaube, dass Gott zu jemandem sagt, du bist heute hier, und du hast auch das Gefühl, dass deine Voraussetzungen so schlecht sind, dafür, dass Gott dich gebrauchen kann. Und Gott sagt dir, aber ich werde dich gebrauchen und ich will dich gebrauchen. Und ich habe auch Dinge vorbereitet, Menschen, die dich segnen werden, Umstände, die dich segnen werden, sodass du wirklich vorbereitet wirst, auch mir zu dienen in meinem Reich und in meiner Gemeinde. Ihr könnt ruhig ein bisschen spielen nebenher. Und jetzt will ich einfach noch fragen, heute Morgen, und Leute, ich weiß auch, dass viele junge Leute hier sind, die vielleicht noch nie eine richtige Alles-oder-Nichts-Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und deswegen will ich heute noch mal kurz fragen. Ich gucke so in die Runde und ich denke, jeder weiß grob, worum es geht. Wenn es heißt, ich treffe eine Entscheidung für Jesus. Ich habe es kurz gesagt. Jesus hat dich radikal geliebt am Kreuz. Und er will dich als sein Kind. Aber soll ich dir was sagen? Er will dich auch so radikal, wie er dich geliebt hat. Also damit meine ich nicht in dem komischen, gewalttätigen, terroristischen Sinne radikal, sondern dass du dich und dein Leben ganz für ihn reservierst und für die Wahrheit reservierst und dass du dein Leben ihm zur Verfügung stellst. Und wer heute Morgen diese Entscheidung treffen will und sagen, ich will all in für Jesus sein, ich will mich ihm ganz hingeben, da bitte ich dich, dass du einfach kurz deine Hand hebst, sodass es jeder sehen kann. Ich sage hier nicht, wir schließen die Augen, sondern heb deine Hand, dass es jeder sehen kann und sag, ich will so zu Jesus gehören. Komm, in diesem Moment, wenn du das bist, dann heb deine Hand kurz. Ist jemand da? Eine Hand geht hoch, dankeschön. Ist noch eine Hand da? Lass die Hand ruhig oben. Noch eine zweite Hand, ja? Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Halleluja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist und in dieser Welt gezeigt hast, wie anders der Vater ist, Herr. So diese unfassbare, unvergleichbare, vorher nie gekannte Liebe und Hingabe uns geschenkt hast, Herr Jesus. Und danke, dass du so nahbar warst, so nah dran warst an den Menschen, Herr Jesus. Und danke, dass du heute noch so bist, dass du aktuell bist, dass du relevant bist, dass du modern bist, dass du verstehbar bist, dass du erfahrbar bist, dass du immer noch kraftvoll bist, Jesus Christus. Und dass deine Kirche immer noch genauso kraftvoll und nahbar und modern und verständlich sein kann, wie du es warst, Herr. Und wir wollen so sein als Gemeinde, Herr Jesus. Und wir wollen neu sagen heute Morgen, wir wollen uns hingeben an dich und auch an die Gemeinde, Herr Jesus. Und ich segne alle, die heute Morgen neu sagen, meine Hingabe gehört Jesus, Herr. Ich bete, dass du ihnen konkrete Schritte zeigst, wie sie diese Hingabe, Herr Jesus, dir schenken können und auch deiner Kirche schenken können. Ich bete, dass du neue Berufungen freisetzt, Herr. Und auch Menschen, die schon in Diensten stehen in dieser Gemeinde, eine neue Liebe, eine neue Hingabe, eine neue Wertschätzung für ihren Dienst gibst, Herr Jesus. Egal wie klein der in ihren Augen ist. Wir wollen es so gut machen, wie wir können. Wir wollen es aus Liebe zu dir tun, Jesus. Und wir wollen wirklich auch innerlich wissen, was das auslösen kann im Leben von Menschen, Herr Jesus. Die können durch unser freundliches Lächeln, durch unser Gebet, durch meinen liebevoll gedeckten Kaffeebar, können die berührt werden. Durch mein Engagement im Kinderdienst, durch meinen Dienst im Lobpreis, durch mein Handgehen und auf sie zugehen, durch meine Gastfreundschaft. Halleluja, Jesus. Segne uns auch gerade als Gemeinde und jeden Einzelnen, dass wir so sind, wie du warst. Im Namen Jesus.